Der heutige Predigttext kommt aus Daniel, Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten, nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen. Wie es denn jetzt denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel geht, denen, die nah und denen, die fern sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast wegen ihrer Schuld, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorcht nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorlegte, sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab, indem sie deiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch und der Schwur, die im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben stehen, weil wir an ihm gesündigt haben. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, indem er so großes Unglück über uns kommen ließ, dass desgleichen unter dem ganzen Himmel nicht geschehen ist, wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Genau wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dieses große Unglück über uns ergangen. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, um uns von den Sünden zu bekehren und auf deine Wahrheit zu achten. Darum hat der Herr auch über diesem Unglück gewacht und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir einen Namen gemacht hast, wie er jetzt ist, wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg ab. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zu Schanden geworden bei allen, die um uns herum sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen und lass um des Herrn willen dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Öffne deine Augen und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tu es und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir kommen nun vor dich, um auf dein Wort zu achten und dein Wort mit Aufmerksamkeit zu hören. Dein Wort ist die Grundlage allen Lebens. Es ist die Grundlage deiner Gemeinde. Es ist unsere Grundlage. Erbarm dich über uns und gib uns Verständnis, damit wir nach deinem Willen leben und deinen Willen tun. In Jesu Namen. Amen. Jede Krise hat auch ihr Gutes. Daran wurde ich diese Woche erinnert, als ich eine sehr schöne E-Mail von einer jungen Christin bekam. Mit ihrer Erlaubnis darf ich einen Abschnitt daraus vorlesen. Sie schrieb Folgendes: Lieber Klaus, ich schreibe dir, weil ich dir erzählen möchte, dass ich durch diese aktuelle Situation den Zugang zu Gott mehr gefunden habe als bislang. Ich habe begonnen, laut Gebete zu sprechen für mich und auch für andere. Ich glaube an Gott und unseren Retter Jesus Christus. Ich glaube, dass er uns beschützt und aus dieser Lage herausholen wird. Er hat alle Macht. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn sich alles wieder beruhigt hat, definitiv getauft zu werden. Ist das nicht eine wunderbare E-Mail? Jede Krise hat auch ihr Gutes, weil Gott Krisen gebraucht, damit Menschen sich ihm zuwenden. Vielleicht von Neuem, vielleicht aber auch wie hier zum ersten Mal. Und der bekannte Theologe J.C. Ryle sagt auch dasselbe. Über das sehr aktuelle Thema Krankheit schreibt er im 19. Jahrhundert: Ich kenne das Leid und Elend, das mit Krankheit kommt. Aber ich kann sie nicht als etwas vollkommen Böses betrachten. Die Erkenntnis, die darin steckt, ist, dass manchmal erst Leid oder eine bestimmte Krise geistliche Heilung bringt. Auch der Prophet Daniel erkannte das babylonische Exil, also die Gefangenschaft in Babylon, als notwendige Zeit der geistlichen Heilung. Was Gottes Volk damals angeht, ist die Frage, an welcher geistlichen Krankheit es leidet, schnell beantwortet. Israel hat den Gott ignoriert, der sie erschaffen und errettet hatte. Den Gott, der mit ihnen zuerst durch Abraham und dann am Berg Sinai einen Bund eingegangen war, einen Bund, den kein anderes Volk auf der ganzen Welt mit Gott hatte, diesen Gott hatte Israel abgelehnt. Israel ist geistlich krank, und wie drückt sich geistliche Krankheit aus? Geistlich krank zu sein bedeutet, Gott auf dem Lebensweg links liegen zu lassen. Gott zwar mit Lippenbekenntnissen zu dienen, aber ohne ihn als Lebensmittelpunkt zu verehren. Schlimmstenfalls spielt er gar keine Rolle mehr im Leben. Ich weiß nicht, wo du an diesem Punkt steckst, ob Gott im Mittelpunkt steht oder auf dem Lebensweg irgendwo am Rand. Der Prophet Hesekiel vergleicht die Herzen Israels damals mit Herzen aus Stein, weil sie Gott gegenüber genauso gleichgültig und gefühllos geworden waren wie Stein. Die Krise lässt sich also so zusammenfassen: Israel hat es völlig verbockt. Es ist seinem eigenen Gott abtrünnig geworden. Gott ist zu Recht über Israel zornig. Das war Thema des letzten Mals. Und die einzige Therapie ist die Vertreibung des Volks aus dem Land. Das Gebet, das wir uns heute anschauen, stützt sich trotz alledem auf Hoffnung. Daniel hat Hoffnung, weil Gott schon vor dem Exil angekündigt hat, dass das Exil nicht das Ende bedeutet. Für den Neuanfang nach dem Exil nennt Gott im Propheten Jeremia zwei Bedingungen. Die eine ist rein zeitlich, und wir finden sie in Jeremia Kapitel 25, Vers 12. Das ist zum Nachschlagen für zu Hause. Dort heißt es: Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König von Babel und jenes Volk wegen ihrer Schuld heimsuchen, sagt der Herr, dazu das Land der Chaldäer, und werde es zur ewigen Wüste machen. 70 Jahre, sagt Gott, durch den Propheten Jeremia, dann wird Babylon für alles bestraft, was sie euch angetan haben. 70 Jahre wird das Exil dauern. Die zweite Bedingung finden wir einige Kapitel später, in Kapitel 29, Vers 13, wo Gott sagt, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, sagt der Herr, und werde eure Gefangenschaft wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten sammeln, wohin ich euch verstoßen habe, sagt der Herr, und werde euch wieder an diesen Ort bringen, von dem ich euch wegführen ließ. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Die zweite Bedingung ist, dass der Patient wieder geheilt ist. Wenn Menschen Gott von ganzem Herzen suchen, dann ist Heilung in Form von Vergebung und Wiederherstellung wieder möglich. Und in Kapitel 29 kündigt Gott nach einer Ankündigung der 70 Jahre an, dass das der Fall sein wird. Ab Vers 11, ich lese aus dem Propheten Jeremia, ab Vers 11 spricht Gott, denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Gott wird sich über sein Volk erbarmen. Es wird einen Neuanfang geben. Und wie wir zu Beginn schon gesehen haben, kann auch Corona zum geistlichen Neuanfang werden. Das ist also die hoffnungsvolle Ankündigung von Jeremia damals, an die Daniel in Kapitel 9 anknüpft. Der Grund, warum er an sie anknüpft, liegt darin, dass die 70 Jahre beinahe vorbei sind. Und nicht nur das, Babylon ist schon besiegt. In Vers 1 erfahren wir, dass wir uns im ersten Jahr des Königs Darius befinden. Und Darius ist kein Babylonier, sondern Meder. Die 70 Jahre sind um. Aber ist Israel auch genesen? Die biblischen Bücher aus der Zeit geben eine durchwachsene Antwort auf diese Frage. Aber in Daniel 9 sehen wir das Gebet eines Menschen, der geistlich gesund ist. Und diese geistliche Gesundheit sehen wir an 4 Gradmessern. Und damit meine ich die Grad, die man auf einem Fieberthermometer abliest, um zu sehen, ob man gesund ist. Je mehr wir in diese 4 Gradmesser auch selbst mit einstimmen und seinem Gebet zustimmen, das heißt, es mitbeten können, umso geistlich gesünder, kann man sagen, sind wir. Also erstens, ein geistlich gesunder Mensch lebt aus der Beziehung mit Gott. Ein geistlicher Mensch lebt aus einer engen Beziehung mit Gott. In der Bibel wird diese Beziehung als Bund bezeichnet. Gott erwählt bestimmte Menschen für seinen Bund und in Vers 4 heißt es, schaut es euch an, dass Gott diesen Bund immer hält. Seine Treue ist unvergänglich. Wenn Gott einen Bund schließt, dann hält er ihn auch. Er lässt nie jemanden im Stich, mit dem er sich verbündet hat. Das ist seine Zusage an dich, wenn du zu den Auserwählten gehörst. Woher weißt du, dass du zu den Auserwählten gehörst? Nun, im Alten Testament ist es das Volk Israel. Mit ihnen hat er am Berg Sinai seinen Bund geschlossen. Er hat sie auserwählt und aus Ägypten gerettet. Und die Grundlage für diesen Bund ist dann das Gesetz des Mose, auf das ja auch der Text Bezug nimmt. Aber auch in der Zeit des Neuen Testaments und danach können wir wissen, ob wir auserwählt sind. Auserwählung wird daran erkenntlich, dass Menschen Jesus Christus lieben und vertrauen. Daran sehen wir, dass Gott diesen Menschen gerettet hat. Und wenn du Jesus Christus als Herrn und der Retter angenommen und hast und ihm glaubst, dann bist du erwählt. Gott wählt Menschen für seinen Bund aus, aber das macht Menschen nicht zu reinen Marionetten, sondern sie tragen eine Verantwortung und auch die finden wir in Vers 4. Ganz am Ende finden wir die Verantwortung, dass Menschen Gott lieben und seine Gebote halten. Liebe zu Gott und Gottes Gebote halten. Das hört sich zunächst an wie zwei Dinge, aber es sind zwei Seiten derselben Medaille. Gehorsam ist einfach Ausdruck der Liebe zu Gott. Und Liebe ist ja bekanntlich auch das oberste Gebot, das Gott gegeben hat. Und man denkt sich, wie einfach müsste es doch eigentlich sein, den, der uns erschaffen hat und erhält, auch zu lieben. Aber eben daran erkennt man auch, wie krank wir Menschen geistlich gesehen wirklich sind. Zur Liebe gehört natürlich auch noch mehr als nur Gehorsam. Man will so viel Zeit miteinander verbringen, wie es nur geht. Ich denke, Johannes und Lydia können euch davon viel erzählen. Aber wenn man sich liebt, dann hängt man an den Worten des anderen. Vielleicht so sehr, dass andere sich darüber die Augen verdrehen. Man hängt an den Worten des anderen. Und genauso lesen wir in Vers 2, dass Daniel aufmerksam auf Gottes Wort achtet. Daniel achtet auf Gottes Wort, er will nichts verpassen, was Gott sagt. Und das ist meine Frage an dich, ist das im Moment deine Einstellung zur Bibel? Bloß kein Wort von dem verpassen, was Gott sagt. Bei Daniels Achtsamkeit geht es diesmal allerdings nicht um Gottes Gebote. Daniel richtet sich an Gottes Verheißungen aus, wie wir gesehen haben. Gottes guter Plan füllt ihn mit Hoffnung. Und wenn wir uns im nächsten Abschnitt die Antwort nächste Woche auf Daniels Gebet anschauen werden, dann sehen wir, dass dieser Plan Daniels Vorstellungskraft völlig sprengt. Aber das kommt nächste Woche. Heute geht es um Daniels Gebet als Ausdruck von geistlicher Gesundheit. Und in Vers 3 sehen wir, dass der gute Plan Gottes der Stoff ist, aus dem Daniels Gebete gewebt sind. Daniel achtet nicht nur auf Gottes Wort, sondern er betet auch nach Gottes Wort. In Vers 3 sehen wir Daniels Reaktion auf Gottes Verheißung. Dort heißt es, und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Das ist die Reaktion auf Gottes Wort. Daniel geht nicht davon aus, dass die Verheißungen sich einfach von selbst erfüllen, sondern er sieht sie als Teil einer lebendigen Beziehung mit Gott. Gott verspricht etwas und wir reagieren darauf im Gebet. Geistlich gesunde Menschen achten auf Gottes Wort und sie können sicher sein, auch das eine wichtige Sache in dieser Zeit, dass Gott ihre Gebete nicht nur hört, sondern er hört. Weil sie nicht nur auf Gottes Worte achten, sondern auch danach beten. Und das ist garantiert ein Gebet nach Gottes Willen, wenn man sich an Gottes Wort orientiert. Schauen wir uns den zweiten Gradmesser an. Ein geistlich gesunder Mensch betont die Gerechtigkeit Gottes. In Krisen wie dem babylonischen Exil damals oder der Corona-Krise heute wird man leicht dazu verleitet, Gott anzuklagen. Schließlich ist er der in Kontrolle. Aber wenn wir vor diesem Schnellschuss einen kurzen Moment innehalten, dann werden wir schnell feststellen, dass die Menschen vieles selbst verbockt haben. Was für Israel gilt, Israel hat sich nicht um Gott gekümmert. Das kann man tragischerweise auf die gesamte Menschheit übertragen, auch heute noch. Manche sind vielleicht schon auf dem Weg zur Heilung, indem sie auf Gottes Sohn Jesus Christus vertrauen, aber selbst dann verbocken wir es immer noch. Wir wissen es ja nur zu gut. Der zusammenfassende Begriff, den die Bibel dafür verwendet, ist die Sünde und die Konsequenz ist eine gefallene Welt. Eine Welt, in der temporäre Friedenszeiten immer wieder von Krisen und Katastrophen förmlich überschwemmt wird. Und wir sind nie nur die Opfer, als die wir uns vielleicht gerne sehen würden, wir sind auch Täter. Wir alle tragen eine Mitverantwortung. Und ein geistlich gesunder Mensch wie Daniel bekennt diese eigene Verantwortung. Das ist der nächste Punkt. Er bekennt die eigene Verantwortung. Dieses Bekenntnis stellt tatsächlich den Hauptteil von Daniels Gebet dar. So wichtig ist ihm das. Vers 5. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten, nicht Vers 7, wir müssen uns schämen. Vers 8, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen. Vers 9, wir sind abtrünnig geworden. Vers 10, wir gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Vers 11, das ganze Volk Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab, indem sie deiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch und der Schwur, die im Gesetz des Mose geschrieben stehen, weil wir an ihm gesündigt haben. Vers 13, wir beteten nicht vor dem Herrn, wir bekehrten uns nicht von unseren Sünden. Das ist der Hauptteil dieses Gebets. Es ist ein Bußgebet, ein Gebet, das Sünde bekennt. Daniel übernimmt Verantwortung für sich, aber auch stellvertretend für alle Menschen. Er sagt, an dem Schlamassel, in dem wir uns befinden, sind wir selbst schuld. Ein geistlich gesunder Mensch bekennt paradoxerweise zuerst, dass er eigentlich krank ist und einen Arzt braucht. Denn gesund sein heißt in dieser Welt immer gesund werden. Immer wieder zum medizinischen Checkup beim himmlischen Arzt zu gehen. Immer wieder von ihm Heilung in Anspruch zu nehmen. Daniel bekennt die eigene Verantwortung. Er schiebt sie nicht auf Gott ab. Stattdessen bekennt er Gottes Charakter als gerechten und barmherzigen Gott. Wie eine Kette durchläuft das Schuldbekenntnis dieses Gebet, aber parallel dazu läuft eine Perlenschnur durch das gesamte Gebet, die Perlenschnur von Gottes Charakter. Vers 7, du bist gerecht. Vers 9, dein ist die Barmherzigkeit und Vergebung. Vers 12, Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns. Sprich, Gott ist verlässlich. Das ist sein Charakter. Vers 14, darum hat der Herr auch über diesem Unglück gewacht und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Noch mitten in der Krise, mitten in Babylon, sagt Daniel, alles, was Gott tut, ist gut und gerecht. Wir als gesamte Menschheit müssen uns diese Situation selbst zuschreiben. Damals und heute. Wir sind schuld. Wir haben sie verdient. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das zuzugeben ist vielleicht nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man sich heute zum ersten Mal hier eingeklickt hat, dann ein herzliches Willkommen. Aber ich kann verstehen, dass das schwer zu verdauen ist vielleicht. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dich einladen, nachzuhaken. Unterhalte dich mit anderen Christen darüber. Bleib im Predigt-Chat nach der Predigt, nach dem Gottesdienst. Vielleicht bringt auch unsere Krise uns dazu, dass wir mehr über menschliche Schuld und Gottes Gerechtigkeit nachdenken. Beides gehört zur geistlichen Gesundheit mit dazu. Das war der zweite Gradmesser. Als dritter fleht Daniel in den Versen 16 und 17 um Gottes Zuwendung. Wir haben den Hauptteil hinter uns gelassen. Nun fleht Daniel um Gottes Zuwendung. Ich denke, das wird für viele der natürlichste Gebetsreflex sein. Wir bitten um Gottes Segen, das kommt ganz natürlich. Aber dieser Gebetsreflex kommt bei Daniel nicht allein und er kommt mit einer wichtigen Erkenntnis. Er kommt nicht allein, sondern, schaut euch Vers 16 an, er beginnt wieder zuerst mit der Bitte, dass Gott seinen Zorn und Grimm abwendet. Wieder ist es Daniel wichtig, dass er Gottes Gerechtigkeit betont, indem er den Zorn vor den Hintergrund der Sünden und Schuld Israels stellt. Gott ist gerecht, aber bitte erbarm dich über uns. Bitte mach ein Ende mit dem Zorn. Und erst dann kommt er zu dem Teil, den wir vielleicht oft an erste Stelle stellen würden. Daniel bittet Gott um neuen Segen, Vers 17. Vers 17, und nun unser Gott, Höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen und lass um des Herrn willen dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten. Segne uns wieder, sagt Daniel. Lass dein Angesicht leuchten. Aber diese Bitte um neuen Segen kommt mit einer wichtigen Erkenntnis. Denn er sagt zu Gott nicht, segne uns um unsertwillen, sondern segne uns um des Herrn willen. Und das kommt überraschend. Denn eigentlich ist in der Bibel mit Herr immer Gott selbst gemeint. Auch wenn wir uns dieses Gebet näher anschauen, sehen wir immer, dass Gott und Herr nebeneinander stehen. Aber hier unterscheidet Daniel zwischen dem Gott, den er bittet, und dem Herrn, um dessen Willen Gott die Bitte erhören soll. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, müssen wir uns kurz an Daniels Visionen in den Kapiteln davor erinnern. Aus Kapitel 7 wissen wir, dass einer wie ein Menschensohn vor Gott kommt und von ihm alle Macht und Herrlichkeit erhält. In Kapitel 8 sehen wir dann konsequenterweise, wie einer mit Menschenstimme einem der höchsten Engel, nämlich dem Engel Gabriel, Anweisungen erteilt. In den Visionen bekommt Daniel einen Ausblick auf den, den wir aus dem Neuen Testament als Herrn kennenlernen, den Herrn Jesus Christus. Und Daniel übersetzt diese Visionen, die er von Jesus Christus als Herrn hat, er übersetzt diese Vision in sein Flehen um Segen, indem er sagt, segne uns nicht um unsertwillen, sondern um Jesu Christi willen. Und auch wir dürfen in Krisenzeiten wissen, dass wir um Christi willen um neuen Segen bitten dürfen, um ein Ende der schweren Zeit, um einen Neuanfang. Den gewichtigsten Grund, den wir dabei vor Gott in die Waagschale werfen können, sind nicht wir selbst. Als seien wir so gut und liebenswürdig, dass Gott einfach gar nicht anders kann, als uns zu segnen. Das Gegenteil ist der Fall. Nein, das Argument, zu dem Gott nie Nein sagen wird, ist der Name von Jesus Christus. Wenn wir uns auf ihn berufen und um seinetwillen, wird Gott uns immer aufs Neue segnen. Der vierte und letzte Gradmesser für geistliche Gesundheit ist deshalb, dass man sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern voll und ganz auf Gottes Gnade. Ein geistlich gesunder Mensch verlässt sich ganz auf Gottes Gnade. In Vers 18 klingt noch einmal dasselbe an, was wir gerade schon gesehen haben. Daniel sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Und das ist der erste Unterpunkt hier. Daniel bittet aufgrund von Gottes Barmherzigkeit. Wenn Daniel eins gelernt hat, dann dass man nicht weit kommt, wenn man sich vor Gott auf die eigene Gerechtigkeit verlässt. Wie steht es da mit uns? Wenn Gott uns am metaphorischen Tor zum Himmel fragen würde, warum er uns hineinlassen sollte, was wäre unsere Antwort? Wenn er uns fragen würde, warum er uns segnen sollte, was würden wir aber antworten? Weil wir so gut sind? Nein. Sondern weil du so barmherzig bist. Und der zweite Unterpunkt kommt aus Vers 19, er ist ähnlich. Dort geht es um den Antrieb für Gottes Gnade. Ein geistlich gesunder Mensch bittet um Gottes Namen willen. Lesen wir Vers 19, dort heißt es, ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merke auf und tu es und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Zuerst sieht man hier sehr deutlich, dass Daniel nicht nur mit dem Kopf betet. Gebet ist keine rein intellektuelle Aufgabe. Er sagt nicht einfach ein Gebet daher, sondern er fleht. Das ist nur am Rande. Aber achten wir wieder darauf, wie Daniel sein Flehen begründet. Er sagt, zögere nicht um deiner selbst willen. Und dann erklärt er, was er meint mit den Worten, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Daniel hat das große Dilemma erkannt, dass die Ungerechtigkeit von Gottes Volk für Gott erzeugt hat. Das Dilemma ist, dass Gottes Name durch die Verwüstung Jerusalems und das Exil des Volks Schaden genommen hat. Gottes Ehre hat gelitten. Und für Daniel ist das die eigentliche Katastrophe. Und das ist mein herausfordernder Schlusspunkt heute. Geistlich gesunde Menschen schätzen Gottes Namen höher ein als das eigene Wohlergehen. Geistlich gesunde Menschen schätzen Gottes Namen höher ein als das eigene Wohlergehen. Und die höchste Motivation für Daniels Gebet ist nicht "Make us great again", bekannter Slogan, sondern "Mach deinen Namen wieder groß". Jede Krise hat trotz allem Leid auch ihr Gutes. Und zum Abschluss will ich dich einladen, nach innen zu blicken und dich zu fragen, was hat sie in mir bewirkt bis jetzt? Hat sie mich von Gott entfremdet? Oder hat sie mich näher zu Gott hingebracht? Ich hoffe, es ist das Zweite. Denn das ist der Weg zu geistlicher Gesundheit. Lasst uns als geistlich gesunde Menschen auf Gottes Wort achten, nach Gottes Wort beten. Lasst uns Gott in dieser Zeit nicht anklagen, sondern selbst Verantwortung übernehmen und Gottes Gerechtigkeit in allem betonen. Das ist unser Zeugnis vor der Welt. Und wenn wir für neuen Segen bitten, was wir tun sollten, dann nicht um unsertwillen, sondern um Christi willen. Aber vor allem lasst uns beten, dass Gott sowohl in der Zeit der Krise als auch in der Errettung danach seinen eigenen Namen groß macht. Denn wenn Gottes Name geehrt wird, dann wird die Welt ein Stückchen gerechter. Und dann ist auch diese Krise nicht umsonst, sondern sie hat etwas wirklich Gutes an sich. Lasst uns dafür beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses Gebet, das du uns hier in Daniel 9 festgehalten hast. Und wir flehen dich an. Lass du uns durch dieses Gebet erkennen, was es bedeutet, geistlich gesund zu sein. Und lass diese geistliche Gesundheit oder vielleicht auch geistliche Heilung wieder im Gebet vor dich bringen, damit in dieser Krise tatsächlich Gutes geschieht, dass dein Name groß gemacht wird und Menschen deine Errettung annehmen, dich erkennen als der Gott, der gerecht ist und der barmherzig ist. Und wir bitten nicht um unser Willen, sondern um Jesu Willen und in seinem Namen. Amen.